Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem stellvertretenden Regierungssprecher Herrn Hille und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Heute hat das Kabinett getagt und Herr Hille hat uns ein bisschen was mitgebracht und hat auch Ton.
Ja, schönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen auch von mir. Ich würde Ihnen gerne kurz über vier Beschlüsse des Kabinetts von heute berichten. Das erste, was das Kabinett beschlossen hat, ist ein Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des neue psychoaktive Stoffe-Gesetzes, komplizierter Name. Dahinter steckt aber eine Entwicklung, die uns mit einiger Sorge erfüllt, nämlich geht es um den zunehmenden Missbrauch von Lachgas und sogenannten K.O.-Tropfen. Ziel der Bundesregierung ist es und dieses Gesetzes, diesen Missbrauch einzudämmen. Unter anderem sollen künftig die Abgabe, der Erwerb und der Besitz der Stoffe für und an Minderjährige verboten sein. Außerdem soll es nicht mehr erlaubt sein, die Stoffe über den Versandhandel und über Automaten zu verkaufen. Das zweite Gesetz trägt einen ähnlich langen Namen, Entwurf eines Gesetzes zur effektiveren Ahndung und Bekämpfung von Straftaten im Zusammenhang mit explosionsgefährlichen Stoffen. Was dahinter steckt, sind die sogenannten Geldautomatensprengungen. Da geht es um die effektivere Ahndung und Bekämpfung von diesen Straftaten. Ziel ist die effektivere Ahndung und Verhütung von Straftaten im Zusammenhang mit explosionsgefährlichen Stoffen. Dabei geht es darum, dass dem Tatbestand § 308 im StGB ein Qualifikationstatbestand sozusagen ergänzt wird. Da geht es darum, dass das Ganze bandenmäßig und gewerbsmäßig stattfindet, also organisierte Kriminalität da am Werke ist. Wir schließen mit dem Gesetz Strafbarkeitslücken und passen die Strafprozessordnung an. Und dann hat das Kabinett noch zwei Umsetzungen beschlossen, die die Grundgesetzänderungen vom Frühjahr dieses Jahres betreffen. Und da geht es um die Ausgestaltung dessen, was den Ländern an Möglichkeiten gewährt worden ist. Grundsätzlich ist ja in der vergangenen Woche schon beschlossen worden, welcher Anteil den Ländern und Kommunen am Sondervermögen zusteht. Und jetzt geht es darum, wie das umgesetzt wird. Der Bundesregierung ist es nämlich wichtig, dass Länder und Kommunen schnell, flexibel und zielgerichtet investieren können. Und das ermöglicht der Gesetzentwurf durch eine breite Verwendungsmöglichkeit der Mittel in die verschiedenen Infrastrukturbereiche vor Ort. Dabei geht es unter anderem um Schulen und Kitas, um Verkehrswege, um die Wärme- und Energieinfrastruktur und um Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Die Mittel des Sondervermögens stehen den Ländern zeitlich flexibel zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung und die Verteilung der Mittel erfolgt auf Wunsch der Länder in Anlehnung an den Königsteiner Schlüssel. Und das vierte Gesetz trägt den Namen Gesetzentwurf Strukturkomponente für Ländergesetze. Sie erinnern sich, mit der Grundgesetzänderung hat der Bundestag auch beschlossen, dass die Länder die gleiche Verschuldungsmöglichkeiten bekommen, wie sie der Bund im Rahmen der Schuldenbremse hat, nämlich einen Verschuldungsspielraum von 0,35%. Und mit diesem Gesetz wird genau das ermöglicht und den Ländern sozusagen die Voraussetzungen geschaffen, dass sie diese Verschuldungsmöglichkeiten auch umsetzen können. Das war es von mir aus dem Kabinett.
Gut, dann würde ich jetzt erstmal die Kabinettsthemen machen. Das ist einmal das Thema Lachgas. Hat dazu jemand Fragen? Hat jemand Fragen zu den Geldautomatensprengungen und wie man die besser bestraft, schneller bestraft, auch nicht. Und zu der Frage, wie die Länder finanziell und schuldenmäßig gestellt werden. Herr Steinkohl.
Herr Hille, im ursprünglichen Gesetzentwurf stand ja drin, dass es sich um zusätzliche Investitionsmaßnahmen handeln sollen. Das steht jetzt nicht mehr drin. Warum nicht? Also diese Zusätzlichkeit meine ich.
Herr Kalk, können Sie?
Ja, gerne, weil sich Bund und Länder darauf verständigt haben. Das ist ein Ergebnis der Ministerpräsidentenkonferenz, also eine Zusage, die letztlich der Bundeskanzler den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gegeben hat. Und sowohl in der Ministerpräsidentenkonferenz als auch in der Bund-Länder-AG, wo es um den Wachstumsbooster und die finanziellen Kompensationen für Länder und Kommunen ging, da ist das jeweils besprochen worden. In der Ministerpräsidentenkonferenz, dann in der MPK, ist es dann beschlossen worden, dass dieses Kriterium der Zusätzlichkeit entfällt, damit Länder und Kommunen größtmögliche Flexibilität haben, um das Geld buchstäblich schnell auf die Straße zu bringen, Investitionen schnell und auch flexibel vornehmen zu können. Das war ein wichtiges Anliegen der Länder, dass sie hier keine zusätzlichen Regularien des Bundes auferlegt bekommen, sondern da eben selbst entscheiden können. Und da der Stelle, muss man klar sagen, ist der Bund dann den Ländern entgegengekommen.
Zusatzfrage. Ursprünglich sollte ja auch eine 60%-Quote drinstehen, also 60% des Länderanteils soll in die Kommunen gehen. Das ist auch wieder gestrichen worden. Warum das denn?
Genau, das sind genau die beiden Punkte, über die Bund und Länder beraten haben. Bei beidem ging es darum, den Ländern darum, mehr Flexibilität zu erhalten und letztlich selber darüber zu entscheiden, wo die Mittel aus diesem 100 Milliarden Euro Investitionspaket, was Ländern und Kommunen zur Verfügung steht, am besten, am schnellsten, am wirkungsvollsten investiert werden können. Die Länder sozusagen für sich beansprucht, sie können das gemeinsam mit ihren Kommunen in ihren Ländern am besten entscheiden. Das hat der Bund den Ländern und Kommunen zugestanden. Da muss man ja auch klar sagen, die Länder investieren das Geld ja nicht irgendwo, sondern das wird ja schon in Kommunen geschehen und sicherlich auch in einer engen Abstimmung mit den jeweiligen Kommunen, sodass der Bund da auch mehr Flexibilität einräumen konnte. Die Gelder gehen ja auch gerade in Bereiche, die für die Kommunen sehr, sehr wichtig sind, vor allen Dingen in Bildung, Betreuung, in Kitas, Schulen, in Krankenhäuser, in kommunale Infrastruktur und all das sind ja Bereiche, in die investiert wird und in denen es den Kommunen dann auch zugutekommt, unabhängig vom genauen Verteilungsschlüssel.
Dann habe ich Herrn Jung dazu.
Herr Kalb, wie wird den Kommunen geholfen, das Geld tatsächlich abzurufen? Das ist ja jetzt in den letzten Jahren immer ein großes Problem gewesen, dass Geld da war, aber nicht alles abgerufen wurde.
Also diese 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen, aus den insgesamt 500 Milliarden Euro, die der Bund für Investitionen bereitstellt, das ja der Bundestag mit den Verfassungsänderungen beschlossen hatte, diese 100 Milliarden gehen an die Länder und von den Ländern dann an die Kommunen. Wie gesagt, über die Verteilung entscheiden dann jeweils die Länder. Die Verteilung auf die 16 Länder erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel. Auch das ist in der Ministerpräsidentenkonferenz geeint worden. Und natürlich haben wir ein Interesse daran, dass schnellstmöglich investiert wird, geplant wird, gebaut wird. Dazu dienen ja auch Beschleunigungen, etwa bei den Genehmigungsverfahren, Stichwort Bauturbo, wo das Bauministerium ja sehr schnell hier Verfahrenserleichterungen geliefert hat, die jetzt auch im parlamentarischen Verfahren sind. Weitere Beschleunigungen, gerade auch bei Genehmigungsverfahren, sollen ja folgen. Und das alles dient dazu, die Investitionen möglichst schnell auch umzusetzen.
Ich habe es trotzdem nicht ganz verstanden. Also, gerade die finanziell schwächsten Kommunen haben ja auch Personalengpässe und haben dann Probleme, das Geld abzurufen. Und dann geht es ja auch noch um komplexe Dokumentationspflichten und lange Förderverfahren. Also wie helfen Sie gerade den schwachen Kommunen, die Milliarden abzurufen?
Also natürlich gehen wir davon aus, dass gerade die Länder, die ja im föderalen Aufbau Bund, Länder, Kommunen, erstmal die Länder primär mit den Kommunen zu tun, auch die Kommunalaufsicht, und dass die Länder besonders schauen darauf, welche Kommunen auch einen besonders hohen Investitionsbedarf haben, wo vielleicht besonders viel an Investitionsstau sich auch gebildet hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte und gezielt dort investieren. Das liegt dann aber so, wie es der föderale Aufbau dieses Landes auch ist, dann in der Hand der Länder, das mit den Kommunen dann auch zu beraten und die Investitionen dort dann zielgerichtet vorzunehmen. Verfahrenserleichterungen finden Sie auch einig, Sie haben auch eine ausführliche Pressemitteilung herausgegeben. Bei den Investitionsmitteln und der Verwendung sollen so wenig wie möglich Regeln angesetzt werden. Das soll so unbürokratisch wie möglich laufen. Aber gleichzeitig ist auch klar, dass man bei 100 Milliarden Euro am Ende genau wird nachweisen müssen, wie das Geld eingesetzt wurde und wofür es eingesetzt wurde und welche Wirkung es hat. Das werden wir auch mit regelmäßigen Investitionsberichten monitoren, insgesamt, was das 500 Milliarden Sondervermögen angeht. Und insofern gibt es natürlich bestimmte Nachweispflichten bei der Verwendung von öffentlichen Mitteln in solcher Höhe. Aber verglichen mit anderen Förder- und Investitionsmaßnahmen sind das relativ niedrigschwellige Berichtspflichten.
Hier ist Tyler. Hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Frau Jeckels dazu.
Ging es auch um die Frage der Stromsteuersenkung und wenn ja, inwiefern? Nee,
die Stromsteuersenkung hat jetzt nichts mit den Ländern zu tun.
Ja, ich bin schon bei einem anderen. Entschuldigung, ich kann okay. Gleich nochmal schauen.
Dann gehen wir jetzt erstmal da weiter, bitte.
Herr Kall, nochmal zu den Berichtspflichten. Inwieweit gibt es denn dann eine Möglichkeit nachzusteuern? Also wenn sich bei diesen Berichten dann herausstellt, dass zum Beispiel alle Spaßbäder bauen oder sowas. Inwieweit kann der Bund dann oder können Sie dann auf die Länder einwirken, dass sozusagen genau das, was Sie gerade gesagt haben, dass das Geld dann nicht nur ausgegeben ist, sondern so ausgegeben ist, dass ein Mehrwert entsteht?
Also das ist eine Frage an die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und Finanzministerinnen und Finanzminister der Länder. In deren Verantwortlichkeit liegt das dann? Bund hat sich mit den Ländern, Bundeskanzler mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten darauf verständigt, dass die Länder über die Verteilung an die Kommunen entscheiden. Aber der Gesetzentwurf, den wir heute vorgelegt haben, den das Kabinett heute beschlossen hat, der regelt ja die Investitionsbereiche genau. Das Wort Spaßbäder habe ich da nicht gefunden, sondern Bevölkerungsschutz, Bildung, Betreuung, Krankenhäuser, lokale Infrastruktur, Verkehr. Insofern sind ja die Bereiche, in die investiert wird, da klar geregelt.
So, dazu noch eine Frage, Herr Jessen?
Nee, Frage zum weiteren Kabinettsthema, ehe wir dieses Feld verlassen dann.
Welches Kabinettsthema wollten Sie fragen?
Das war eins, was nicht vorgetragen wurde, aber im Kabinett behandelt wurde, das Unitarisierungsabkommen zwischen Deutschland und den Niederlanden.
Ich kann noch ganz kurz ergänzen, Frau Wiefers, wenn Sie gestatten. Ja, ja, es gibt eine Pflicht, jährlich zu berichten über die Verwendung der Mittel. So ist es auch im Gesetzentwurf geregelt. Das nur als Ergänzung. Sorry.
Da gibt es jetzt keine weitere Frage. So, jetzt ein weiteres Kabinettsthema. Herr Jessen.
Ja, dazu hätte ich auch gerne das Umweltministerium dann noch mit am Tisch. Das Kabinett hat heute zugestimmt der Unterzeichnung des vom Wirtschaftsministerium vorgelegten Unitarisierungsabkommens zwischen Deutschland und den Niederlanden. Da geht es darum, um Gasförderung vor Borkum, ein Gasfeld, das sowohl auf niederländischem als auch auf deutschem Gebiet liegt. Warum wurde das Abkommen unterzeichnet, obwohl die Voraussetzungen für eine Exploration dieses Feldes noch nicht vorliegen?
Das sind wirklich zwei unterschiedliche Dinge. Zum einen geht es um das Unitarisierungsabkommen. Da hat das Kabinett heute die Zeichnung des Unitarisierungsabkommens mit den Niederlanden beschlossen. Das andere ist in der Tat die Genehmigung. Und die Genehmigungsvorgaben, die liegen bei den Ländern. Und das sind wir fahren hier zweigleisig und das eine sind die Länder, die müssen letztendlich entscheiden, ob Gas gefördert werden kann. Die Unternehmen haben bei den Ländern bzw. bei dem Land Niedersachsen ihre Anträge gestellt. Gleichzeitig eben auch ging es um das Unitarisierungsabkommen, was auch wichtig ist in diesem Zusammenhang. Und das wurde heute zumindest die Zeichnung in der Bundesregierung beschlossen.
Ja, eben genau das war der Hintergrund meiner Frage. Das Unitarisierungsabkommen ist nach Auffassung von Bundesministerien die Voraussetzung dafür, dass dann überhaupt in eine Gasförderung eingegangen wurde. Frage ans Umweltministerium. Ihr Minister weist darauf hin, dass Gasförderung in deutschen Schutzgebieten in der Nord- und Ostsee, hier wäre es Nordsee, nicht genehmigt werden würde. Wie viel des hier in Rede stehenden Gasfeldes vor Borkum liegt in einem solchen deutschen Schutzgebiet?
Ich würde gerne noch einen Satz ergänzen zu dem, was ich gerade gesagt habe. Die Voraussetzung ist, dass die Genehmigung durch das Land Niedersachsen erteilt wird. Das ist erstmal die grundlegende Voraussetzung für das Projekt. Und zum Meeresschutz haben wir im Unitarisierungsabkommen auch Punkte gezeichnet, dass der Meeresschutz ein wichtiges Gut ist. Das steht auch explizit in der Kabinettsvorlage mit dabei. Um dies zu erreichen, besteht zusätzlicher Handlungsbedarf. Gasförderung in Schutzgebieten stünden dem entgegen, Entschuldigung, die Klimaanlage. Daraus wird deutlich, für den Bund ist klar, der Schutz der Meeresumwelt ist ein sehr hohes Gut. Das würde ich gerne noch ergänzen zu dem eben Gesagten.
Ja, und dann bleibt eben die Frage nach Kenntnis der Bundesregierung, zu welchem Anteil liegt das in Rede stehende Gasfeld vor Borkum in einem deutschen Schutzgebiet, wo dann eben entsprechend dem, was Frau Ungenheit gerade vorgelesen hat, eigentlich gar nicht gefördert werden dürfte.
Vorneweg vielleicht noch ein Servicehinweis. Wir haben auch eine Stellungnahme des Bundesumweltministers geteilt. Falls Sie die nicht erreicht haben sollte, dann geben Sie uns gerne einen Wink. Diese Förderung ist ja noch gar nicht erteilt worden. Das steht ja noch im Gerichtsverfahren aus. Also insofern geht es ja quasi dort um eine Förderung, die außerhalb dieses Schutzgebiete stattfindet. Aber es ist richtig, dass das Gasfeld selber eben tatsächlich unter dem Nationalpark Wattenmeer liegt. Und zwar ist halt in den Verhandlungen immer wichtig, deutlich zu machen, dass der Meeresschutz eine sehr hohe Priorität bekommt. Das soll er auch weiterhin bekommen, auch in Zukunft. Also wir werden jetzt Möglichkeiten nutzen, den Meeresschutz weiter zu stärken und tatsächlich einen neuen Rechtsrahmen dazu vorzuschlagen, damit er eben auch in diesem Punkt weiter gestärkt werden kann.
Herr Steinkohl dazu.
Dann sagen Sie doch bitte mal konkret, wie der Meeresschutz gestärkt werden soll, durch welche Maßnahmen?
Das wird jetzt erstmal zu sehen sein. Wir müssen jetzt einen Rechtsrahmen dafür entwickeln und sehr schnell vorlegen. Zu Details kann ich mich da an der Stelle noch nicht äußern.
Noch eine Nachfrage. Die Umweltverbände äußern ja massive Kritik an diesem Vorhaben. Wieso wird das nicht ernst genommen im Bundesumweltministerium?
Es wird ernst genommen. Der Meeresschutz ist uns durchgängig ein wichtiges Thema gewesen. Und wir konnten uns dafür einsetzen, dass eben auch der Meeresschutz hier ein hohes Gut eingeräumt wurde innerhalb dieser Vereinbarung, sowie die Umweltstandards eben auch tatsächlich in der Umsetzung tatsächlich weiterhin hochgehalten werden.
Ich kann das gerne noch ergänzen. Ich habe das jetzt auch schon erläutert mit dem hohen Gut, was in dem Abkommen mit drin ist. Und wie üblich folgen bei einem solchen Vorhaben umweltrechtliche Bewertung und Genehmigung durch die zuständigen Fachbehörden des Landes Niedersachsen. Ich habe das ein paar Mal schon gesagt, dass das Land entscheidet und da liegen auch die umweltrechtlichen Vorgaben. Das ist einfach nicht so, dass das per se jetzt beschlossen ist, sondern es muss natürlich umweltrechtlich bewertet werden.
Bevor sich jetzt Herr Hille noch äußert dazu, ich habe eine sehr lange Liste mit sehr vielen Fragen und sehr vielen sehr unterschiedlichen Themen. Ich würde jetzt noch mal fragen, Herrn Jung habe ich noch zu diesem Thema gesehen und dann würde ich das gerne verlassen. Gut, dann erst Herr Hille und dann Herr Jung.
Herr Steinkohl, ich würde den Blick noch einmal gerne auf eine Ebene höher lenken wollen in dem Zusammenhang. Sie kennen die Linie der Koalition. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir uns unabhängiger von fossilen Energieträgern aus Russland machen müssen. Und dazu gehört natürlich der Ausbau erneuerbarer Energien, aber dazu gehört auch, und darauf hat sich die Koalition verständigt, die Potenziale konventioneller Gasförderung in Deutschland zu nutzen. Und in diesem Zusammenhang ist der Beschluss vor Borkum zu sehen.
Okay, Herr Jung.
Sie wollen sich unabhängig von fossilen Energien aus Russland machen, aber nicht von fossilen Energien an sich. Das ist doch angesichts der Klimaherausforderungen ein wenig abstrus, hört sich das zumindest so an. Und Herr Stolzenberg, in welcher Welt widerspricht sich Meeresschutz und Erdgasförderung nicht?
Wir haben hier verschiedene Herausforderungen. Die Versorgungssicherheit muss gewährleistet werden und es ist klar, und das ist auch in der klimapolitischen Debatte klar, dass Gas in den nächsten Jahren eine Rolle spielen wird. Aber natürlich muss es dafür auch eine Nachfrage geben. Wir sind auf dem Pfad der Klimaneutralität. Erneuerbare Energien werden immer eine größere Rolle spielen. Trotzdem wird für den Übergang Gas eine Rolle haben, aber nur soweit es nachgefragt ist. Und das ist auch dem Unternehmen klar, dass dort eben Gas fördert, dass eben nur so lange eben auch gefördert werden kann, wie eben auch nachgefragt wird. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der mit dieser Entscheidung verbunden ist. Jeder, der heute in fossile Infrastruktur investiert, dem muss klar sein, dass das endlich ist. Also die Gasförderung ist nichts für die Ewigkeit, sondern ist tatsächlich unter auch der Klimaneutralität und diesem Ziel unterworfen. Und das ist dem Unternehmen auch klar. Das ist deutlich geworden, dass eben auch dieses Unternehmen sagt, wenn es eben keine Nachfrage mehr gibt, dass man dann auch tatsächlich dann auch nicht weiter fördert. Insofern sind wir erstmal guten Mutes, dass man, dass es eben im Einklang mit den Klimazielen ist, auch wenn es natürlich eine bittere Pille ist, dass weiterhin Gas genutzt werden muss, aber das im Sinne der Versorgungssicherheit. Das ist ein Zielkonflikt.
Herr Hille?
Herr Hille, hatte keine Frage bekommen, sondern eine Feststellung. Was war die Frage?
Ja, also ich verstehe es richtig, man will sich nur von fossilen Energien aus Russland unabhängig machen, aber nicht von fossiler Energie. Das ist ja abstrus, Herr Helle, oder?
Herr Jung, erstens, abstrus weise ich zurück. Nichts an dem Verhalten der Bundesregierung ist abstrus. Sie wissen, es geht darum, in unser aller Sinne Deutschland eine sichere Energieversorgung und eine diversifizierte Energieversorgung bereitzustellen. Und dafür müssen wir mehrgleisig fahren, wie es gerade schon beschrieben worden ist. Und dazu gehört natürlich der Ausbau erneuerbarer Energien. Da sind wir auf einem sehr guten Pfad. Aber für den Übergang braucht es auch weitere fossile Energieträger. Und dazu gehören dann auch heimische konventionelle Gasvorkommen.
Das Thema verlasse ich jetzt, sehe auch keine weiteren Fragen. Und Herr Giese hat das Wort für ein neues Thema, was von Ihnen aktiv kommt. Bitte.
Danke. Die Bundesregierung beobachtet schon seit mehreren Monaten die Aktivitäten der Medienplattform RED, die von einer in der Türkei registrierten Firma betrieben wird. RED stellt sich als revolutionäre Plattform unabhängiger Journalistinnen und Journalisten dar. Es besteht aber enge Verflechtung mit dem russischen Staatsmedium RT. Wir können heute verbindlich sagen, dass RED von Russland gezielt zur Informationsmanipulation eingesetzt wird. Dies konnten wir im Rahmen eines nationalen Attribuierungsverfahrens feststellen. Grundlage dafür ist eine umfassende Analyse der deutschen Sicherheitsbehörden. Das Ziel solcher Kampagnen ist klar. Russland nutzt Plattformen wie RED, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland und Europa zu schwächen. Indem Debatten manipuliert und durch Falschinformationen künstlich angeheizt werden, indem Misstrauen in Fakten, in Medien und in demokratische Strukturen geschürt wird und indem staatliche Strukturen diskreditiert oder als nicht handlungsfähig dargestellt werden. Gemeinsam mit unseren EU-Partnern haben wir die Hintermänner von RED mit Sanktionen belegt. Das bedeutet zum Beispiel konkret, dass Vermögenswerte innerhalb der EU eingefroren werden und je nach Einzelfall Reisebeschränkungen greifen. Wir teilen unsere Erkenntnisse auch mit internationalen Partnern und wir stehen im Dialog mit den Betreibern von sozialen Medienplattformen, die gegen die Verbreitung von Desinformationen vorgehen müssen. Ich möchte ganz klar sagen, es gibt Konsequenzen für diejenigen, die im Auftrag Russlands oder anderer Staaten gezielt Desinformationen verbreiten und Informationen manipulieren. So wie wir gemeinsam mit unseren Partnern gegen diejenigen vorgehen, die den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wirtschaftlich begünstigen, so gehen wir auch gegen diejenigen vor, die im Netz systematisch Desinformationen verbreiten. Denn auch das gefährdet unsere Sicherheit und dagegen verteidigen wir uns.
Das war's. So, vielen Dank. Ich habe dazu Herrn Rinke, Herrn Warweg, Frau Kornmeier und Frau Beckels.
Bitte. Ja, danke. Herr Giese, vielleicht können Sie noch ein bisschen erläutern, wie diese Attribuierung zustande kam, denn sehr oft ist es ja nicht möglich, genau die Hintergründe da zu checken. Warum war es in diesem Fall möglich?
Das fand durch die enge Zusammenarbeit fast aller deutschen Sicherheitsbehörden statt.
Okay. Und darf ich Zusatzfrage, weil Sie die Türkei erwähnten, wo ja anscheinend der Sitz ist, gibt es einen Austausch mit den türkischen Behörden? Gibt es die Aufforderung an die, dass Sie auch gegen diese Plattformen vorgehen?
Es gibt einen Austausch mit den türkischen Behörden.
Aber keine Forderung, dass die Türkei irgendwie aktiv wird?
Es gibt diesen Austausch und ich habe ja schon gerade gesagt, es gibt diese Sanktionierung durch die Europäische Union.
Herr Warwick?
Ja, genau. Wir hatten diesen Fall ja hier schon mal vor einem Monat, dass der Chefredakteur von RED Media, Hüseyin Dogu, von der EU vollumfänglich sanktioniert wurde, mit den entsprechenden Kontosperrungen auch seiner Frau. Jetzt gestern ist bekannt geworden, dass die Krankenversicherung ihm und seiner Frau gesagt hat, dass keine Leistungen mehr erfolgen würden. Die Frau ist im 7. Monat schwanger mit einer Risikoschwangerschaft. Er darf weder aus Deutschland ausreisen noch einreisen, ist deutscher Staatsbürger, im Gegensatz zur Darstellung des Auswärtigen Amtes. Das ist nachgewiesen. Was mich vor diesem Hintergrund interessieren würde, das Auswärtige Amt hat bisher ja alles verneint und gesagt, dazu müssen sich nicht äußern, was sie jetzt getan haben, weil dies eine gemeinsame EU-Sanktionierung. Da würde mich die Einschätzung des Justizministeriums interessieren. Bisher dachte ich naivling immer, dass diese massiven Eingriffe in die Grundrechte eines deutschen Staatsbürgers und Journalisten nur durchführbar sind auf der Basis von entsprechenden deutschen Gesetzen, abgesegnet vom Deutschen Bundestag. hat denn tatsächlich, auch wie es AA das impliziert, die EU das Recht, so massiv in die Grundrechte eines deutschen Staatsbürgers per Sanktion einzugreifen?
Also zu dem konkreten Einzelfall kann ich mich hier nicht äußern. Und das ist ein europäischer Rechtsrahmen für diese Sanktionierung, für die ist auch das Auswärtige Amt in der Bundesregierung zuständig. Insofern habe ich dem nichts hinzuzufügen.
Okay, aber...
Aber vielleicht noch, also wenn ich ergänzen darf, dagegen gibt es natürlich Rechtsmittel. Ne? Also anders als in Russland gilt in der Europäischen Union Recht und Gesetz und selbstverständlich kann man gegen diesen Rechtsakt vorgehen. Und soweit ich, also nach den Informationen, die ich habe, gibt es auch eine anwaltliche Vertretung.
Sie hatten noch eine Nachfrage.
Ja, die Argumentation, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch der EU-Kommission war ja bisher, Herr Dogo hätte mit Red Media indirekt die Handlung der Russischen Föderation gestärkt, indem er kritisch über pro-palästinensische Proteste in Deutschland berichtet hätte. Das öffnet ja diese Argumentation des Indirekten, hat ja schon irgendwie ein bisschen einen Orwellschen Klang. Können Sie sagen, dass das nach wie vor die Haltung der Bundesregierung ist, dass eine Berichterstattung über pro-palästinensische Konflikte von der Bundesregierung der EU als indirekte Unterstützung Russlands gewertet wird? Das wäre ja ein Ansatz, den könnte man auf jede regierungskritische Berichterstattung anwenden, im Zweifel. Könnten Sie das vielleicht nochmal klarstellen, wie da die Haltung der Bundesregierung ist?
Also das, was ich zu den Begründungen dieser Attribuierung sagen kann, habe ich schon gesagt. Aber im Übrigen, also die Listungsbegründung, die ist öffentlich, die kann jeder einsehen, können Sie auch machen.
Ja, das habe ich zitiert, da wird ja mit dieser indirekten Form argumentiert.
Wie gesagt, das ist eine EU-Entscheidung, aber die ist genauso, wie sie getroffen worden ist.
Also, jetzt hat Frau Kornmeier das Wort.
Inwieweit konnten Sie denn im Rahmen dieser Attribuierung auch verifizieren, ob oder dass Red eine Nachfolge von Redfish ist?
Das müsste ich meine Kollegen fragen, ob das Teil dieser Attribuierung ist. Also die Attribuierung habe ich Ihnen gerade vorgetragen. Es geht um die Aktivitäten von Red, nicht um Nachfolgefragen. Aber wenn ich dazu noch was habe, kann ich es Ihnen sagen. Ja. Meine Kollegen mir dazu was schreiben.
Okay, dann Frau Jeckels dazu.
Ich würde mich auch freuen, wenn Sie das nochmal nachreichen könnten. Russland ist ja bei weitem nicht das einzige Land, das versucht, den deutschen Diskurs und spezifisch auch den Internetdiskurs zu beeinflussen. Letztes Jahr berichtete ZDF etwa über gezielt eingesetzte israelische Chatbots, die versuchen, den Diskurs bezüglich des Gazakrieges zu beeinflussen. Gibt es auch da Maßnahmen dagegen, wenn es sich nicht um unsere Feinde, sondern auch um unsere Freunde handelt?
Also ganz generell, also Informationsmanipulation, Manipulation der öffentlichen Meinung, dass sich irgendwie in feindlicher Weise gegen Deutschland richtet, das ruft natürlich die Sicherheitsbehörden in Deutschland auf den Plan. Das, was Sie mit Ihrer Frage insinuieren, das weiß ich nicht, ist mir nicht bekannt, kann ich nicht sagen. Aber generell gilt, die Sicherheitsbehörden in Deutschland schauen sich natürlich an, wer hier versucht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen.
Nochmal konkret, gab es in den vergangenen 2 Jahren einen Austausch mit der israelischen Regierung bezüglich dieser Informationsmanipulation im deutschen Diskurs? Hat man dort zumindest angemahnt, dass sowas nicht stattfinden soll?
Wie gesagt, also ich habe mich nicht dazu geäußert, was Sie jetzt insinuieren. Mir ist es nicht bekannt. Und in Bezug auf die Sicherheitsbehörden in Deutschland insgesamt würde ich mich jetzt auch ungern äußern, weil ich nur hier für das Auswärtige Amt sitze.
Herr Jung dazu.
Und verstehe ich das richtig, dass Sie sich nur für Desinformationen von Feindesstaaten interessieren?
Wir wollen vielleicht die philosophische Diskussion jetzt nicht komplett aufmachen, aber Desinformation, also das unterstellt ja so ein kleines bisschen auch eine negative Absicht, die damit einhergeht.
Nachfrage?
Sie haben ja gerade den Kontext aufgemacht bei der Kollegin Jeckel. Geht es um Desinformation von jeglichen ausländischen Staaten für Sie oder nur von verfeindeten Staaten wie Russland, Iran und so weiter? Weil es ist ja nachweislich Desinformationskampagnen auch von befreundeten Staaten.
Wie gesagt, die Desinformation, die wir überprüfen, das insinuiert, dass es in einer feindlichen Absicht geschieht. Und das ist auch diesem Begriff inhärent.
Dann habe ich eine Frage.
Nee, Moment, aber...
Was ist im Moment?
Desinformationen können ja auch von befreundeten Staaten hier stattfinden, damit diese Staaten hier weiterhin ein positives Bild haben. Das macht ja gar keinen Sinn, dass Desinformation ausschließlich von Feinden kommt.
Also wie gesagt, das ist ein geordnetes Verfahren und also das würde jetzt ein bisschen weit führen, die Unterschiede zwischen Information und Desinformation hier aufzudröseln. Aber es geht um Tatsachen oder halt um Sachen, die nicht wahr sind.
Herr Warwick.
Ja, also nochmal zum Verständnis dieser Einschätzung. Haben Sie richtig verstanden, dass das auf geheimdienstlichen Erkenntnissen beruht, diese gerade von Ihnen formulierte Einschätzung zu Wet Media, die Sie vermutlich nicht planen zu veröffentlichen? Hintergrund meiner Frage, dass Herr Dugo sich mehrmals sehr explizit dazu geäußert und gesagt hat, dass es bei Wetfish eine Querfinanzierung von Wapti gab, dass er dann aber sozusagen mit Freunden diese Neugründung gemacht hat als linkes Medienportal und er zumindest selbst ausgeschlossen hat, dass es da eine Querfinanzierung durch russische Gelder gibt. Diese Aussage von ihm widersprechen Sie und sagen, das wurde, also geht es um russische Gelder oder welche Art von Einflussnahme? Also hier wird immerhin ohne jedes Gerichtsurteil ein deutscher Staatsbürger und Journalist massiv sanktioniert. Da müsste ja der Öffentlichkeit schon ein bisschen mehr Infos herkommen als der Verweis auf irgendwelche angeblichen nachrichtendienstlichen Erkenntnisse.
Ich habe das Wort nachrichtendienstlich gar nicht benutzt. Es sind alle möglichen Erkenntnisse, auch ganz viele Erkenntnisse, die öffentlich einsehbar sind. Und wie gesagt, also ich kann mich nur noch mal wiederholen, da gibt es einen Rechtsweg dagegen, da ist ein geordnetes rechtliches Verfahren dagegen möglich.
Noch eine kurze Verständnisfrage. Das wurde ja also von beiden Seiten erwähnt, seine gesamten Konten sind eingefroren. Können Sie mir bitte darstellen, wie man sich rechtlich wehren kann, wenn man keinerlei finanzielle Ressourcen mehr hat, außer eins regelmäßig bei der Bundesbank, wenn ich richtig informiert bin, einzuforderndes Notgroschen, um sozusagen zumindest Lebensmittel und Medikamente kaufen zu können?
Das ist eine der Rechtsfolgen, die damit mit dieser Sanktionierung einhergeht, ist ein Asset Freeze und das ist die Folge der Handlung.
Ja, wie soll man dann Anwälte bezahlen, war meine Frage.
Also ich habe das schon vorher geäußert und ich will jetzt nicht da zu tief ins Detail gehen, aber meiner Meinung nach, also nach meinen Informationen gibt es da eine anwaltliche Vertretung. Scheint also möglich zu sein.
Meine Frage war, wie soll einer von Sanktionen betroffen werden, wo die Konten, nee, Entschuldigung, da geht es echt um Kollegen, ein bisschen Solidarität könnte man auch von Ihrer Seite
her zeigen. Ja, aber Herr Warwick, ich sehe jetzt hier nicht noch andere Kollegen und Kolleginnen, die sich jetzt vertieft dafür einsetzen wollen.
Spricht auch für sich.
So, das ist Ihre Meinung, die lassen wir jetzt auch mal gerne so stehen. Gibt es noch andere Kolleginnen, die dazu Fragen haben? Dann können Sie das vielleicht sonst noch mal untereinander klären. So, und ich habe jetzt Herrn Richter mit einem neuen Thema, weil wir das verlassen können. Bitte schön. Läuft das Mikro? Nee, ich sehe es gerade nicht, weil es so.
Jetzt geht's.
Nee, das ist so, jetzt stimmt's.
Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Müller vom BMVG. Ist es zutreffend, dass der Bund von einem Einstieg bei der Werftengruppe TKMS absieht?
Wir hatten das Thema TKMS ja schon mehrfach hier. Wir haben uns schon mehrfach zu geäußert. Ich glaube, Herr Harms vor ca. 10 Tagen, vor 14 Tagen. TKMS hat Veränderungen vor. TKMS hat aber auch entsprechende Technologien und ist für uns, für unsere Marine vor allen Dingen von Bedeutung. Deswegen begleiten wir und schauen uns da genau an, was dort passiert. Aber von Entscheidungen oder so habe ich hier nichts zu berichten. Wir sind in Gesprächen, um auch die Sicherheitsinteressen des Bundes zu wahren.
Können Sie noch mal erklären, welche konkreten Sicherheitsgarantien oder Mitspracherechte der Bund verlangt im Fall eines Einstiegs oder Börsengangs?
Nein.
Danke.
Herr Jan dazu?
Nicht dazu, sondern das ist meine China-Frage.
Ja, jetzt sind wir aber gerade bei den U-Booten. Herr Richter, Herr Rinke, so.
Ja, ich würde die Frage ganz gerne weitergeben an Herrn Hille. Was das Interesse der Bundesregierung an dieser U-Boot-Sparte ist. Also reicht es aus, wenn man nur Sicherheitsgarantien formuliert, um dann einen Teilverkauf des Unternehmens zuzustimmen? Oder ist ein Verkauf an einen Dritten, also nicht an anteilig die Bundesregierung, möglich?
Grundsätzlich gilt, dass die Bundesregierung natürlich all solche Transaktionen und Verkäufe eng im Blick hat. Was Ihre konkrete Frage angeht, da muss ich gestehen, erwischen Sie mich auf dem etwas falschen Fuß. Das würde ich Ihnen nachliefern, Herr Rinke.
Vielleicht noch eine kurze Frage, ob das Wirtschaftsministerium zu dem Thema auch was zu sagen hat.
Nein, die Federführung liegt im BMVG. Ich habe dazu nichts zu ergänzen.
dazu sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Ich mache jetzt keinen Versuch, mal die Themen zu ordnen, weil die so vielfältig sind und also so und sehr breit gestreut. Dann mache ich jetzt weiter mit Herrn Fechtner und einer Türkei-Frage. Haben Sie Ton? Ich sehe Sie nicht. Ich sehe das Mikro nicht.
Jetzt. Okay. Vielen Dank, Fechtner DTS. Ich hätte eine Frage zur Türkei an das AA. Wie bewerten Sie die jüngsten Entwicklungen in der Türkei, insbesondere die Festnahme zahlreicher Oppositionspolitiker in Izmir?
Ja. Genau, 100 Tage nach der Inhaftierung des Istanbuler Oberbürgermeisters. Soll ich nochmal anfangen? Genau 100 Tage nach der Inhaftierung des Istanbuler Oberbürgermeisters Ekrem İmamoğlu kam es gestern zu zahlreichen Festnahmen von Vertretern der größten türkischen Oppositionspartei CHP in ihrer Hochburg Izmir. Das verstärkt unsere Sorgen um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei. Wir sehen mit der gestrigen Verhaftungswelle in Izmir, dass das massive Vorgehen gegen die CHP eine immer größere Dimension erlangt. Wir erwarten, dass die Vorwürfe schnellstmöglich und transparent im Rahmen eines rechtsstaatlichen Verfahrens aufgeklärt werden.
Nachfrage. Sie hatten ja die Sorge angedeutet. Würden Sie sagen, dass die Türkei noch eine funktionierende Demokratie ist?
Also die jüngste Festnahmewelle wirft wiederholt ein besorgniserregendes Licht auf das türkische Justizsystem und nährt Zweifel an der Unabhängigkeit der türkischen Justiz und polizeilicher Ermittlung. Der Eindruck, dass in der Türkei der eigentlich politische Wettstreit zunehmend mit den Mitteln der Justiz geführt wird, ist leider nicht neu.
Gut. Fragen zur Türkei, Herr Jung.
Weder verurteilt also die Bundesregierung die Verhaftungen, noch fordern Sie die Freilassung, korrekt?
Ich habe das, was ich dazu sagen hatte, gerade gesagt. Wir fordern dann ein rechtsstaatliches Verfahren.
Warum verurteilen Sie diese Verhaftungswellen nicht und warum fordern Sie die Freilassung nicht, so wie Sie das bei anderen Staaten tun?
Ich habe das gesagt, was ich dazu sagen will. Also beantworte ich ganz gerne noch mal wiederholen, was ich gesagt habe.
Herr Jessen?
Präsident Erdogan hat gestern im Zusammenhang mit den Verhaftungen erklärt, er habe damit nichts zu tun. Die türkische Justiz arbeite völlig unabhängig. Entspricht das dem Kenntnisstand der Bundesregierung, dass die türkische Justiz völlig unabhängig, unbeeinflusst von der politischen Führung des Landes arbeitet?
Auch dazu habe ich gerade schon was gesagt.
Nein.
Doch. Ich kann es aber auch noch mal wiederholen. Die jüngste Festnahmewelle wirft wiederholt ein besorgniserregendes Licht auf das türkische Justizsystem und nährt Zweifel an der Unabhängigkeit der türkischen Justiz und polizeilichen Ermittlungen.
Danke. Heißt das auf Deutsch, aus Ihrer Sicht ist die Erklärung Erdogans unzutreffend? Oder wie darf ich das verstehen, was Sie gesagt haben?
Sie können das genauso verstehen, wie ich es gesagt habe, und das steht für sich.
Gibt es zu diesem Thema weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann habe ich Herrn Peters mit einem anderen Thema.
Eine Frage ans BMWE. Und zwar geht es um die sogenannten Netzeinspeisungsentgelte für Offshore-Windparks. Da hat die Bundesnetzagentur jetzt einen Vorschlag gemacht, dass die eingeführt werden sollen. Es ist auf der anderen Seite aber so, dass die Offshore-Windparks, die Betreiber durch die Versteigerungsentgelte schon erheblich den Netzausbau mitfinanzieren. Was ist der Hintergrund dieser Vorschläge von der Bundesnetzagentur, die ja von Ihnen beaufsichtigt wird? Warum wird da jetzt ein neues Entgelt aufgemacht, wo es doch schon alte Beiträge zur Finanzierung des Netzanschlusses gibt?
Ja, das kann ich jetzt nicht kommentieren, das liegt mir nicht vor. Wenn ich da was habe, reiche ich das gerne nach.
Danke. Okay.
Gut. Wir hatten noch Stromsteuer, glaube ich. Dann bleiben wir zumindest mal im Energiebereich. Hat sich erledigt? Das waren Sie. Also ich dachte, Frau Jeckels auch verstanden. Frau Kornmeier, beginnen Sie doch bitte und dann sehen wir weiter, wie sich die Lage entwickelt.
Also das wäre eine Frage ans BMWE. Wird eigentlich die Wirtschaftsministerin mit dabei sein beim Koalitionsausschuss, wenn es um die Stromsteuer geht? Und wenn ja, warum nicht BMWE?
Entschuldigung, jetzt war ich mit dem letzten beschäftigt, ich wollte schnell nachliefern lassen.
Ich habe es gemerkt, ich wollte wissen, ob eigentlich die Wirtschaftsministerin dabei sein wird im Koalitionsausschuss, wenn es um die Stromsteuer geht und wenn nein, warum nicht?
Nein, die Wirtschaftsministerin ist nicht Teil des Koalitionsausschusses.
Und dann noch eine Nachfrage an das BMF. Was ist denn der Lösungsvorschlag des BMFs, wie man eine Stromsteuersenkung hinkriegen könnte? Und erwarten Sie da heute noch ein Ergebnis?
Ja, jetzt. Ja, gerne. Also erstmal setzt der Bundesfinanzminister darauf, vertraulich zu beraten im Koalitionsausschuss, anders als es vielleicht andere in den letzten Tagen getan haben, geht es uns darum, ja, einen guten Haushalt aufzustellen, eine gute Finanzplanung. Teil dessen sind ja auch die Maßnahmen zur Senkung der Energiepreise. Das hat das Bundeskabinett ja am letzten Dienstag gemeinsam beschlossen, nachdem die drei Maßnahmen vorbereitet worden waren in Gesprächen auch zwischen dem Bundeskanzler, dem Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschaftsministerin, anschließend dann mit dem Haushalt und der Finanzplanung zusammen beschlossen. Vielleicht noch mal daran erinnern, dass wir durch die drei verabredeten Maßnahmen ja bereits von einer Entlastungswirkung von bis zu 3 Cent für alle, also auch private Verbraucherinnen und Verbraucher, private Haushalte, Familien ebenso wie Unternehmen ausgehen. Das ist das, was wir mit den drei verabredeten Maßnahmen erreichen können, bis zu 3 Cent pro Kilowattstunde Entlastung. Und dass wir mit der Stromsteuersenkung, wo sie, so wie sie aktuell vorgeschlagen ist, über 600.000 Betriebe und Unternehmen in Deutschland entlasten können. Das ist bei weitem nicht nur die Industrie, sondern das sind auch Handwerker, die produzieren, das sind Bäcker und Fleischer, das sind also Mittelständler, kleine Handwerksbetriebe, kleine lokale Betriebe, das ist alles produzierendes Gewerbe. Und das oberste Ziel der von der Bundesregierung vorgeschlagenen Maßnahmen ist ja, Arbeitsplätze zu sichern. Insofern wollen wir da eine breite Wirkung im gesamten produzierenden Gewerbe erreichen. Das ist das, was aktuell, wenn man auch den Finanzierungsvorbehalt aus dem Koalitionsvertrag zugrunde legt, das, was aktuell finanzierbar ist, im ersten Schritt, das hat die Bundesregierung ja auch betont, und ob und wann weitere Schritte folgen können und wann diese finanziell verantwortbar sind, darüber wird der Koalitionsausschuss beraten. Und wie gesagt, da würden wir jetzt nicht vorher mit weiteren Vorschlägen, öffentlichen Vorschlägen diskutieren, sondern darauf setzen, dass der Koalitionsausschuss das beraten wird und natürlich auf der Grundlage dessen, was die Bundesregierung insgesamt am vergangenen Dienstag beschlossen hat.
Dann habe ich Frau Jeckels jetzt dazu.
Frau Ungrath, Sie haben jetzt gerade eben den zweiten Teil der Frage der Kollegin nicht beantwortet. Warum ist denn die Wirtschaftsministerin nicht dabei beim Koalitionsausschuss?
Das ist nicht meine Aufgabe, das zu beantworten, wie der Koalitionsausschuss aufgestellt ist.
Wessen Aufgabe wäre es denn, und könnte die Person mir das sagen? Es gibt ja auch wieder Kritik, dass nur eine einzige Frau jetzt da dabei sein soll, wie schon beim vorherigen Koalitionsausschuss.
Naja, grundsätzlich, Frau Jeckel, kennen Sie ja unsere Haltung in Bezug auf Koalitionsausschüsse. Das sind Veranstaltungen, die von den Parteien, die die Koalition tragen, veranstaltet werden und auch von den Parteien und mit entsprechenden Funktionen sozusagen bestückt werden. Von daher wäre das eine Frage, die Sie bitte an die Parteizentralen richten müssten.
Herr Peters, Sie hatten noch eine Frage zum Bürgergeld. Und weil das Finanzministerium gerade das Wort hat, war das jetzt noch zur Stromsteuer?
Herr Kall, warum ist das so schwierig nachzuvollziehen, dass wenn in einer Erklärung Stromsteuersenkung für alle steht, sich tatsächlich auch alle, die zu alle gehören, alle Bürger dieses Landes angesprochen fühlen und enttäuscht sind, wenn es dann nicht kommt? Und ist das, was offenbar aus der CDU als Deal vorgeschlagen wird, man könne Stromsteuersenkung für alle wohl machen und Gegenfinanzierung durch Senkung bei der Förderung von Wärmepumpen etwas, das Sie ernsthaft erwägen?
Also jetzt nochmals, und das haben wir auch schon letzten Mittwoch und letzten Freitag hier besprochen, ergeben sich durch das Zusammenspiel der drei Maßnahmen, die die Bundesregierung verabredet hat, ja bereits eine Entlastungswirkung tatsächlich für alle Verbraucherinnen und Verbraucher bis zu 3 Cent pro Kilowattstunde. Das sind noch nicht die gesamten 5 Cent, die im Koalitionsvertrag als Ziel angegeben sind, aber da greift im Moment der Finanzierungsvorbehalt, dass das nicht auf einen Schritt mit einem Schritt finanzierbar ist, sondern in mehreren Schritten umgesetzt werden muss. Und wie schnell auch weitere Schritte erfolgen können, darüber wird ja der Koalitionsausschuss beraten.
Die zweite Frage.
Entschuldigung, sagen Sie nochmal.
Ja, die zweite Frage war, ob das CDU-Angebot, dass man ja Stromsteuersenkung für alle machen könne und finanzieren durch Senkung der Förderung für Wärmepumpen. Ist das eine Möglichkeit, die Sie in Erwägung ziehen?
Also
Nochmals, die Bundesregierung hat gemeinsam einen Haushalt und eine Finanzplanung beschlossen. Das ist erst eine Woche her. Auch dass der Bundesfinanzminister Ihnen das übrigens auch zusammen mit den drei Maßnahmen zu den Energiepreisen hier in der Bundespressekonferenz vorgestellt hat. Und da sind jetzt nicht sozusagen sämtliche Vorschläge, die jetzt öffentlich diskutiert werden, maßgeblich, sondern erstmal das, was die Bundesregierung beschlossen hat und damit jetzt ja auch im parlamentarischen Verfahren ist. Und alles Weitere können wir im Koalitionsausschuss diskutieren und nicht in der Öffentlichkeit. Jedenfalls von unserer Seite.
Herr Steinkohl.
Herr Hille, wenn Sie sagen, dass der Koalitionsausschuss eine Sache der Parteien ist, dann wüsste ich gerne, warum er eigentlich im Kanzleramt stattfindet. Dabei würde ja näher liegen, dass er reihum in den Parteizentralen stattfindet.
Herr Steinkohl, Sie begleiten den Betrieb ja auch schon viele, viele Jahre. Das ist traditionell so.
Gut, dann habe ich Herrn Jung dazu.
Aber wenn etwas im Kanzleramt stattfindet, haben wir doch dazu das Recht, Sie zu fragen als Sprecher des Kanzlers. Und Herr Keil, wie kommen Sie auf die 3-Cent-Entlastung, also die 3 Cent?
Ja, also vielleicht auch da einmal zur Erklärung. Hier geht es ja um Regierungshandeln, deswegen erläutern wir auch das, was die Bundesregierung letzte Woche beschlossen hat. Und die Zusammensetzung des Koalitionsausschusses, das ist primär Sache der Parteien, die bis zu 3 Cent pro Kilowattstunde Entlastung ergeben sich aus den 3 Maßnahmen, die die Bundesregierung verabredet und letzte Woche beschlossen hat. Und das ist die Abschaffung der Gasspeicherumlage, es ist eine Unterstützung bei den Netzentgelten und es ist die Stromsteuersenkung und aus dem Zusammenspiel ergibt sich die Entlastungswirkung.
Und warum sind es nicht 2 Cent oder 4 Cent? Also können Sie uns das ein bisschen mit Zahlen unterfüttern und nachreichen, damit wir das nachvollziehen können? Das
haben die Ökonominnen und Ökonomen im Bundesfinanzministerium in Abstimmung mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem Wirtschaftsministerium so berechnet. Das ist das Zusammenspiel der 3 Maßnahmen, die die Bundesregierung beschlossen hat.
Frau Lehmann.
Auch nochmal eine Frage an Herrn Hille zur Stromsteuer. Herr Frey hat ja vor zwei Tagen gesagt, dass er sich das durchaus vorstellen könne, eine Stromsteuersenkung. Kann man das so verstehen, dass sich der Kanzler heute im Koalitionsausschuss dafür einsetzen wird, dass vielleicht die nächsten Schritte vorgezogen werden oder noch kommen oder es doch noch eine Möglichkeit gibt, einen breiteren Kreis davon profitieren zu lassen?
Frau Lehmann, ich verstehe Ihre Neugier. Wir haben jetzt kurz vor 2, der Koalitionsausschuss beginnt um 17 Uhr. Ich würde Sie noch um etwas Geduld bitten, danach weiß man mehr. Genau dort werden all diese Fragen, die Sie gerade und die Kolleginnen und Kollegen aufgebracht haben, diskutiert. Und alles andere hat Ihnen Herr Kall ja sehr ausführlich auseinandergelegt. Im Übrigen haben wir das vergangenen Freitag ja auch schon getan. Da waren nicht allzu viele von Ihnen hier, aber
das ist ja immer sehr gut im Protokoll nachlesbar.
Genau.
So. Herr Peters hatte noch eine Frage zum Bürgergeld.
Ich habe keine Frage zum Bürgergeld.
Ach so, dann hatte ich das bei Ihnen aber notiert, interessanterweise. Herr Tufekdia, hatte sonst jemand eine Frage zum Bürgergeld? Ach, das waren, da, das habe ich, ah, ich weiß aber. Dann bitte schön, Herr Richter, Entschuldigung, ich habe das falsch zugeordnet.
Das Mikro an.
Ist das jetzt, ich sehe da gar kein Mikrofon, deshalb weiß ich nicht, ob das so leuchtet jetzt?
Ja, jetzt.
Super.
Frage an Herrn Kall vom BMF. Das Finanzministerium will in einem ersten Schritt 2026 1,5 Milliarden und im Jahr darauf 3 Milliarden beim Bürgergeld einsparen. Könnten Sie erklären, auf welcher Datenbasis diese Summen zustande gekommen sind, durch welche Zahlen die konkret hinterlegt sind? Danke.
Es sind ungefähre Größenordnungen, von denen wir in der aktuellen Finanzplanung ausgehen. Da spielen natürlich verschiedenste Faktoren, konjunkturelle Faktoren, aber auch die geplanten Reformen bei der Grundsicherung eine Rolle. Aber das kann das BMAS sicherlich ausführlicher erklären, welche Faktoren da eine Rolle spielen.
Ja, vielleicht kann ich den Ball kurz aufnehmen. Das Bürgergeld ist ja immer wieder ein Thema, auch wenn es um mögliche Einsparungen geht. Und dem will ich nur voranstellen, dass wir als BMAS immer ein Interesse haben, Menschen in Arbeit zu bringen. Das machen wir durch Qualifizierung, das machen wir durch Weiterbildung, das machen wir in Zusammenarbeit mit zahlreichen Mitarbeitenden in den Jobcentern. Aber der Arbeitsmarkt ist eben auch ein Konstrukt, das nicht im luftleeren Raum stattfindet, ist abhängig von konjunkturellen Entwicklungen, ist abhängig von Wirtschaftsimpulsen. Und wenn Sie ansprechen, wie dort die Prognosen aufgestellt werden, dann folgt das im Rahmen einer Frühjahrsprognose und eben in Betrachtung der wirtschaftlichen angenommenen Entwicklungen, auch die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften. Aber ich werde mich hier nicht zu einzelnen Zahlen äußern, sondern das muss man dann im Gesamtüberblick betrachten.
Nachfrage, beruht es jetzt nur auf konjunkturellen Aussichten oder auch auf die Möglichkeit, dass es Leistungskürzungen gibt bei den Leistungsempfängern?
Sowohl als auch.
Danke.
Weitere Fragen dazu? Dann Herr Dufekneer mit dem Iran. Moment.
Ich frage ganz ausführlich am Abend zum Thema iranische Nuklearprogramm. Die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas hat gestern auf Twitter den Iran aufgefordert, das Atomprogramm ganz zu beenden. Wie steht Ihr Ministerium dazu? Und heute tritt im Iran ein Gesetz in Kraft, wonach die Zusammenarbeit des Landes mit der IAEO ausgesetzt wird. Wie bewerten Sie diesen Schritt?
Also für eine diplomatische Lösung ist die Zusammenarbeit seitens Iran mit der IAEO essentiell. Die Zusammenarbeit mit der IAEO aufzukündigen bzw. diesen Schritt auch umzusetzen, wäre ein verheerendes Signal, weil er das iranische Atomprogramm jeglicher internationalen Aufsicht entziehen würde. Iran ist, wie alle Nicht-Nuklearwaffenstaaten, die ein ziviles Nuklearprogramm betreiben, nach dem nuklearen Nichtverbreitungsvertrag dazu verpflichtet, sein Nuklearprogramm vollständig durch die IAEO verifizieren zu lassen. Wir rufen Iran deswegen erneut dazu auf, die Entscheidung über die Suspendierung der Zusammenarbeit mit der IAEO sofort zurückzunehmen.
Und die Frage zur Beendigung des Atomprogramms?
Können Sie die Frage nochmal wiederholen?
Die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas hat gestern auf Twitter den Iran aufgefordert, das Atomprogramm ganz zu beenden. Das ist eine ganz neue Entwicklung. Deswegen, da hätte ich eine Stellungnahme dazu.
Also mir ist diese Äußerung nicht bekannt, aber also was ich gerade gesagt habe, steht für sich. Wir fordern den Iran auf, seine nuklearen Anlagen, sein Atomprogramm durch die IAEO verifizieren zu lassen.
Nur um klarzustellen, das heißt, Sie fordern nicht eine Beendigung des Atomprogramms?
Ich möchte, also...
Das ist jetzt ja wichtig, weil bis zum 30. bei der G7-Erklärung haben Sie nur über die Anreicherung gesprochen, nicht über die Beendigung des Atomprogramms. Jetzt hat sie so eine Äußerung gemacht, die wurde auch von allen Medien auf Twitter aufgegriffen. Deswegen meine Frage jetzt, fordern Sie ein Ende des Atomprogramms oder bleiben Sie bei der Position, die Sie beim G7-Gipfel hatten?
Also wir bleiben bei der deutschen Position, die die deutsche Position ist. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie die Äußerung von Kaya Kallas richtig verstanden haben. Oder ob es dann, nee, das will ich nicht unterstellen. Ja. Aber ob wir dann unterschiedliches Verständnis dazu haben. Ich glaube nicht, dass die Aufforderung in diese Richtung ging und damit ausschließt, dass beispielsweise eine zivile Nutzung von Nuklearenergie möglich ist. Das ist mir nicht bekannt.
Dann gehen wir mal nach...
Von meiner Seite nur ein Hinweis. Also morgen steht...
Frage dazu, zum Iran?
Ja, nee, das Thema China und das Treffen mit dem Außenminister ist bis jetzt noch nicht gekommen. Und mit Blick auf die Uhr wollte ich
das... Also ich habe Ihnen gerade das Wort erteilt.
Ach, kann ich dazu gleich fragen?
Wir haben das Thema beendet, ich habe Ihnen das
Wort erteilt. Ah, super, erteilt. Vielen Dank. Ja, morgen steht das Treffen an zwischen den deutschen und chinesischen Außenministern. Und wie sehen da konkret die Themenschwerpunkte aus? Es findet ja im Rahmen dieses Treffens auch der 8. chinesisch-deutsche strategische Dialog über Diplomatie und Sicherheit statt. Also was genau werden die Themen sein und warum wurde der genaue Zeitpunkt des Treffens und der Inhalt bis jetzt noch nicht klar kommuniziert? Geschah dies auf Wunsch von Peking?
Also in Bezug auf das Treffen haben wir morgen zu einer Pressekonferenz eingeladen. Und wie es hier gute Tradition ist, würde ich den Gesprächen morgen ungern vorgreifen. Aber Sie wissen ja, welche Themen uns angesichts der verschiedenen Krisen und Herausforderungen beschäftigen. Dazu kommen natürlich auch eine ganze Reihe von bilateralen Themen.
Und wann findet die statt, die Pressekonferenz?
Dazu gibt es eine Information, die wir verschickt haben. Nein.
Herr Jahn, dazu auch zu dem Thema,
bitte. Ja, Sie wollen ja noch nicht so viel sagen, ist mein Eindruck, aber ich versuche es trotzdem nochmal. Es geht auch wieder um Frau Kallas, die ja kritisiert hat, dass von Peking Cyberangriffe und fairer Handel und darüber hinaus ist auch so, ist, dass viele Unternehmen Rettungsanker Moskaus sind in diesen Worten. Inwiefern sind das Themen auch für das Gespräch mit Herrn Wadefuhl? Und wird der chinesische Außenminister auf den Bundeskanzler treffen?
Wollen Sie da? Also ich kann Ihnen wiederholen, dass es die verschiedensten weltweiten Krisen geht. Und
wenn wir Termine haben, die wir ankündigen können, tun wir das hier.
Gibt es weitere Fragen zum Treffen, Herr Steinkohl?
Herr Giese, wird es bei der Pressekonferenz eigentlich auch Fragen geben? Das ist bei Besuchern dieser Art ja manchmal nicht der Fall.
Zu einer Pressekonferenz gehören logischerweise auch Fragen.
Herr Rusch, noch mal dazu.
Ja, noch mal eine Frage dazu. Letztens hat ja Herr Wagner, Ihr Kollege vom Auswärtigen Amt, deutlich gemacht, dass die in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen, wenn es dazu Treffen gibt mit chinesischen Vertretern der Regierung, dass das auch angesprochen wird. Jetzt mal ganz konkret, es ist ja bekannt, dass auch deutsche Bürger nach China reisen, um sich dort Organ transplantieren zu lassen. Also das Thema Organtourismus wird das Thema sein, weil dort ist ja von auszugehen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit das Organ aus dem staatlich organisierten Organraub an Glaubensgefangenen wie Falun Gong-Praktizierenden oder Uiguren stammt. Also werden solche Verbrechen auch gegenüber Herrn Wang Yi angesprochen?
Ich glaube, was die Themenauswahl angeht, bleibe ich bei dem, was ich gesagt habe.
Gibt es weitere Fragen zu China? Hatten Sie noch was zur Arzneimittelversorgung?
Ja, Arzneimittelversorgung, genau. Ein großes Thema ist ja die Arzneimittelversorgung, auch für Deutschland. Und da ist man ja auf, im hohen Maße auf China als Hersteller von pharmazeutischen Wirkstoffen angewiesen. Spricht davon 60-90%, die China produziert. Wie plant die Bundesregierung eine Sicherstellung der Arzneimittelversorgung und eine strategische Unabhängigkeit Deutschlands in diesem Bereich?
Wenn wir das Thema ganz kurz behandeln könnten, das hat mir ein bisschen Potenzial, glaube ich, sehr lang zu werden.
Ich mache es auch ganz kurz.
Das können wir, glaube
kurz.
Ich, heute nicht lösen, hier an dieser Stelle um 5:05.
Ja, es ist erklärtes Ziel der Bundesregierung, tatsächlich mehr Arzneimittelproduktion wieder nach Europa zu holen. Dazu wird es auch einen Maßnahmenkatalog und Gespräche geben, den kann ich hier aber nicht vorgreifen.
Gut. Dann gehe ich die Runde jetzt noch mal da lang. Frau Kornmeier hat noch eine weitere Frage.
Ja, eine Frage an das BMVG und zwar zum Umbau des NATO-Flugplatz Büchel. Da sollen nach unseren Informationen die Kosten um bis zu 800 Millionen Euro steigen. Können Sie das bestätigen, also diese Zahl bestätigen?
Kann ich nicht bestätigen. Wir haben in Büchel die komplexeste und größte Baustelle, die die Bundeswehr jemals hatte. Und das Besondere an Büchel ist, dass wir auf der einen Seite das schnellste Bauvorhaben haben in dieser Größenordnung, was wir jemals hatten und was auch fertig werden muss zu einem gewissen Zeitpunkt, nämlich wenn die F-35 im Jahr 2027 kommt. Und diese Besonderheit bedingt, dass alle Maßnahmen, alle Veränderungen im Bauwesen, alles, was unvorhergesehen im Rahmen der Bauarbeiten auftritt, trotzdem im zur Verfügung stehenden Zeitraum bewältigt werden müssen. Und deswegen haben Sie recht, es gibt eine Kostensteigerung, die ursprüngliche Planung von 1,2 Milliarden Euro überschreitet. Und die Überschreitungen werden vermutlich im dreistelligen Millionenbereich sein. Aber nochmal, die Besonderheit ist, der Flugplatz muss im Jahr 2027 für die Aufnahme der F-35 fertig sein. Da hängt eine NATO-Verpflichtung dran, nämlich nukleare Teilhabe und damit auch ein Teil der Abschreckungsfähigkeit des Bündnisses. Und es gibt dazu keine Alternative.
Okay, dann habe ich Frau Hasenkamp als Nächste zu einem anderen Thema.
Ja, zu einem jahreszeitlich vielleicht nicht ganz passenden Thema, nämlich Böllerverbot. Das niederländische Parlament hat jetzt ein Böllerverbot beschlossen und das ist ja ein Thema, was wir hier regelmäßig im Dezember und Januar diskutieren. Mein letzter Stand ist, dass es, glaube ich, 2 Petitionen gab und die Bundesregierung sich das anschauen wollte. Nehmen Sie sich eventuell jetzt ein Vorbild an den Niederlanden.
Jetzt bin ich dankbar für einen Hinweis, wer für dieses Thema zuständig ist. Das Innenministerium, super.
Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich kann Ihnen leider momentan nur sagen, dass das Thema auf der auf der Innenministerkonferenz Gegenstand war und dass die weiteren Erörterungen dazu laufen, aber keinen neuen Stand, den ich Ihnen mitteilen kann.
Und gibt es einen bekannten Willen des Bundesinnenministers?
Da kann ich Ihnen nichts mitteilen. Tut mir leid.
Vielleicht fragen Sie mal.
Mache ich gern.
Dann habe ich Frau Jeckels zu einem anderen Thema.
Es geht nochmal um den Themenbereich Israel-Palästina. Ein neuer Bericht der UN-Beauftragten für die palästinensischen Gebiete zeigt auf, wie internationale Unternehmen von der illegalen Besatzung des Westjordanlands profitieren und sie unterstützen. Und darin wird jetzt auch eine deutsche Firma aufgeführt. Die Heidelberg Materials AG hat demnach durch ihre Tochtergesellschaft Hanson Israel zur Plünderung von Millionen Tonnen von Dolomitgestein aus dem Steinbruch nahe Raba beigetragen. Das auf Land des palästinensischen Dörfern im Westjordanland weggenommen wurde. Deshalb nochmal die Frage, ist der Bundesregierung bekannt, welche deutschen Firmen an Aktivitäten beteiligt sind, die nach der völkerrechtlich illegalen Besatzung die davon profitieren. Und gibt es Anweisungen des BMWK an das Bundesamt für Ausfuhr und Wirtschaft, diese Aktivitäten deutscher Firmen zu prüfen oder irgendwelche Schritte einzuleiten, um diese künftig einzustellen, wie es der EuGH ja angeordnet hat?
Liegen mir auch derzeit keine Erkenntnisse vor, würde ich eventuell nachreichen.
Ich wäre sehr dankbar, wenn Sie das nachreichen können.
Ja. Gut, dann sind wir aber in der Region und da ist das Thema Gaza nochmal bei Herrn Tufik näher, richtig? Hat sich erledigt. Sie habe ich noch auf der Liste und Sie kriegen jetzt auch das Wort, weil Sie auch schon so lange warten seit Beginn der Pressekonferenz.
Super, danke. Jonathan Packroff von The Pioneer zum EU-Klimaziel. Vielleicht sollte Herr Stolzenberg dazu nach vorne kommen. Die EU-Kommission hat heute den Gesetzesvorschlag für das EU-Klimaziel 2040 vorgelegt. Dazu die Frage, unterstützt die Bundesregierung diesen Vorschlag und entspricht es dem, was Sie dazu im Koalitionsvertrag an Bedingungen aufgestellt haben, insbesondere, dass sich die deutschen Klimaziele für 2040 nicht verschärfen sollen?
Moment, Entschuldigung, ich bin hier ein bisschen hinterher.
Auch da vorweg der Servicehinweis, wir haben ein Zitat von Carsten Schneider dazu verbreitet. Falls sie nicht erreicht hat, geben Sie kurz einen Hinweis. Genau, die Kommission hat heute den Vorschlag für das Klimaziel 2040 vorgelegt. Wir begrüßen diesen Vorschlag und werden den natürlich jetzt in allen Facetten prüfen. Für uns ist das Minderungsziel für 2040 ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zur vollständigen Treibhausgasneutralität und bedeutet für uns eigentlich Rückenwind für die nationalen Bestrebungen. Wir müssen das nationale Ziel nicht anpassen, da es tatsächlich im Einklang mit dem nationalen Ziel steht.
Nachfrage, vielleicht können Sie das einmal erklären. Das nationale Ziel ist ja 88% Reduktion, das EU-Ziel soll jetzt 90% sein. Wie passt das zusammen? Wie unterscheidet sich da die Berechnungsmethode?
Genau, das ist jetzt sehr technisch. Man muss sich das sehr genau anschauen, vielleicht sozusagen recht einfach betrachtet. Das europäische Ziel bezieht negative Emissionen mit ein. Das deutsche Klimaziel tut das nicht. Das heißt, wir haben die CO2-Senken, also dort praktisch dort, wo CO2 gespeichert wird in Wäldern und Böden, Mooren und so, haben wir quasi ausgelagert. Das ist dort nicht mit einbezogen. Insofern gibt sich da eine Differenz. Wenn man das sozusagen auf die gleiche Berechnungsgrundlage bringt, dann kommt ungefähr das gleiche Ziel heraus.
Danke. Jetzt habe ich Herrn Steinkohl noch dazu. Oder zum
anderes
Thema. Kurze Antwort. Okay, dann habe ich Herrn Fechner noch mit einem zweiten Thema. Da ging es um die Grenzkontrollen und Polen.
Genau, Frage an das BMI zu den Grenzkontrollen, die Polen angekündigt hat. Wird Deutschland da reagieren? Wird die Bundespolizei an den jeweiligen Grenzübergangspunkten auch irgendwie mehr Präsenz zeigen?
Vielen Dank. Ja, also lassen Sie mich zuerst sagen, dass wir mit der polnischen Regierung diesbezüglich in einem engen Austausch sind und auch bleiben. Auch die angekündigten Grenzkontrollen seitens der Polen wurden uns im Vorfeld angekündigt und die Grenzkontrollen erfolgen auch weiter in enger Abstimmung. Und Minister Dobrindt hat auch gegenüber seinem polnischen Amtskollegen zum Ausdruck gebracht, dass es das gemeinsame Ziel ist, Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze gemeinsam durchzuziehen. Und wir würden das auch zu 100% gemeinsam auf der deutschen Seite durchführen, weil wir dort in enger Zusammenarbeit sind.
Sie sagten, Sie werden das auch so durchführen. Wie werden die Maßnahmen der Polen denn die bisherigen Kontrollen der Deutschen dann verändern?
Die Maßnahmen der polnischen Seite werden jetzt keine direkten Auswirkungen haben, weil ich gesagt habe, dass unser Ziel ist, die Grenzkontrollen gemeinsam durchzuführen und weiterhin in enger Abstimmung.
Dazu Frau Kornmeier.
Eine Nachfrage dazu. Wie hat denn Polen bislang darauf reagiert, auf das Angebot, gemeinsam Kontrollen durchzuführen?
Dazu kann ich nur sagen, dass wir da im ständigen Austausch sind. Die polnische Seite hat ihre Maßnahmen angekündigt und das ist erstmal der Stand.
Also noch keine Bereitschaft, das dann auch zu tun?
Das ist der aktuelle Stand.
Herr Jung dazu.
Haben Sie den aktuellen Stand, was die Zahl der Zurückweisungen angeht, gerade in Bezug auf die Änderungen jetzt unter der neuen Regierung?
Also wenn Sie die Zahl der Zurückweisungen an der deutsch-polnischen Grenze ansprechen, dann kann ich Ihnen mitteilen, dass es seit dem 8. Mai dieses Jahres rund 1.300 Zurückweisungen an der deutsch-polnischen Landesgrenze gegeben hat durch die Bundespolizei. Und davon waren 130 Personen, die ein Asylgesuch gestellt haben.
Noch eine Nachfrage?
Also 130. Und wie viele Bundespolizisten waren dafür jetzt extra im Einsatz, damit wir so ein Verhältnis bekommen?
Also wie Sie wissen, zu dem genauen Einsatz an den Grenzen vor Ort und der Lage äußern wir uns nicht. Die erfolgt angepasst. Aber wie Sie auch wissen, haben wir im Rahmen der Zurückweisung seit dem 8. Mai die Zahl der Bundespolizistinnen und Bundespolizisten auf 13.000 bis 14.000 erhöht.
Daraufhin basiert aber meine Frage, ist das verhältnismäßig?
Nach unserer Ansicht ist dieser Personaleinsatz nötig und richtig und zeigt auch entsprechende Erfolge.
Frau Jeckels noch dazu?
Es ging ja schon am Montag darum, der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts sagte ja, die Einschätzung des Innenministers, es handele sich bei diesem Urteil dazu um eine Einzelfallentscheidung, sei nicht richtig. Und am Montag hieß es dann hier nochmal, in dieser Einschätzung des BMIs habe sich aber nichts geändert. Deshalb nochmal die Frage, basierend auf welchen Informationen glaubt denn das BMI besser ein Gerichtsurteil auslegen zu können als der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts?
Also an dem Stand hat sich nichts geändert. Ich kann noch nachliefern, dass nach unserer Erkenntnis das entsprechende Hauptsacheverfahren weiterhin anhängig ist beim Berliner Gericht. Und darüber hinaus kann ich Ihnen aber keine weiteren Kenntnisstände oder Informationen mitteilen.
Also meine Frage haben Sie jetzt eigentlich nicht beantwortet. Basierend auf welcher Einschätzung, auf welchen Informationen widersprechen Sie denn dem Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts? Was ist da die konkrete Begründung dafür, dass Sie sagen, es ist ein Einzelfall und er sagt, das stimmt nicht?
Also zunächst möchte ich sagen, dass wir da keinen Widerspruch sehen oder vorgenommen haben. Und die Bewertung dieses Einzelfalls und des Urteils hat der Minister wiederholt vorgetragen und an dieser Bewertung hat sich nichts geändert.
Gut, dann haben wir noch, Herr Gieser kann noch was nachtragen. Einem früheren. Ich weiß jetzt nicht genau, welches. Genau,
ganz kurz, das war einfach nur, weil eine Frage offen geblieben ist in Bezug auf die Verbindung zwischen RAD und einer Vorgängerorganisation, würde ich jetzt mal in Anführungszeichen sagen. Dazu einfach nur ganz kurz, wir haben im Rahmen dieses konkreten Attribuierungsverfahrens gewisse Operationsmuster und Hintergründe der Plattform RAD analysiert. Ich bitte um Verständnis, dass ich mich zu den genauen Inhalten und Schritten des Verfahrens nicht näher äußern kann.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Gut, dann habe ich Herrn Warwick noch zu anderen Themen, die er mir gesagt hatte. Bitte schön.
Alfons Mais, Generalleutnant und Inspektor des Heeres, hat bei der letzten Maybrit-Illner-Sendung Krieg oder Frieden in Bezug auf Russland erklärt. Die haben gerade die Wehrpflicht von einem auf 2 Jahre erhöht. Das führt er dann als einen zentralen Beleg dafür an, dass die Russische Föderation eine groß angelegte konventionelle Auseinandersetzung mit dem Westen suche und insbesondere Deutschland entsprechend reagieren müsse. Jetzt sprechen alle verfügbaren offiziellen russischen Quellen davon, dass es nach wie vor nur eine einjährige Pflicht gibt. Und ich habe auch bei der Presseabteilung der russischen Botschaft angerufen und die haben mir das auch bestätigt. Deswegen würde mich interessieren, auf welcher Quellen- und Faktengrundlage hat sich denn der Heeresinspektor im Brustton der Überzeugung entsprechend so geäußert vor einem Millionenpublikum?
Auf Grundlage unserer eigenen Lagebewertung.
Dazu sehe ich keine weiteren
Fragen. Doch, aber eine Nachfrage.
Eine natürlich. Nachfrage haben wir, ja.
Also der Heeresinspektor der Bundesrepublik Deutschland hat im Perfekt, die haben gerade die Wehrpflicht von 1 auf 2 Jahre erhöht, gesprochen. Und es gibt keinerlei russische Quellen, die sagen, dass das hätte durch die Duma gehen müssen, ist nicht passiert. Die russische Botschaft hat gesagt, es ist nach wie vor nur 1 Jahr. Und Sie sagen, der Beleg dafür ist die Lagebewertung. Können Sie das mal ausführen?
Also mir liegt nicht vor, auf welche Grundlage der Heeresinspekteur seine Aussage getroffen hat. Wir haben eine militärische Lagebeurteilung, Lagebewertung, die auf unsere eigenen Quellen beruht. Diese legen wir in der Regel nicht offen, weil es die militärische Sicherheit betrifft. Und deswegen kann ich dazu nicht mehr sagen.
Aber es ist ja allem Anschein nach eine Falschaussage. Denken Sie, dass Sie das irgendwie noch korrigieren werden? Das wurde vor, glaube ich, habe nachgeguckt, 3 Millionen Zuschauern so geäußert und als ein Kernfaktor für eine massive Ja, auch zu Last, so, ja, ist egal, zumindest für eine massive Aufrüstung.
Ich glaube, wir haben jetzt verstanden, dass Sie ja, eine andere Auffassung haben als das Verteidigungsministerium.
Ich habe keine andere Auffassung, die Quellenlage ist da ziemlich eindeutig und dann kann man ja nicht sagen, unsere...
Ihre Quellenlage ist eine andere Quellenlage als seine Quellenlage.
Genau, ich stimme zu, Ihre Quellenlage ist eine andere als unsere Quellenlage und da werden wir uns wohl nicht einigen können.
Herr Steinkohl hat das Wort für ein anderes Thema.
Ja, ich habe eine kurze Frage. Und zwar gibt es einen Bericht von Politico, dass das deutsch-britische Verteidigungsabkommen, das ja noch von der alten Regierung zusammen mit London in die Wege geleitet wurde, kurz vor der Vollendung stehe und noch im Juli vor Beginn der Sommerpause unterzeichnet werden soll. Stimmt das?
An wen richtet sich die Frage?
To whom it may concern,
Sie oder Verteidigungsministerium?
Wer ist denn für Verteidigungsabkommen zuständig? Das Verteidigungsministerium?
Gut, ich habe zum Sachverhalt heute nichts mitzuteilen. Wenn wir dort Entwicklungen haben und einen Termin, um sowas dann gegebenenfalls zu verkünden, dann würden wir natürlich entsprechend über unsere Kanäle vorher informieren.
Vielleicht. Ja, bitte, natürlich.
Vielleicht kann das ein Beitrag zur Sachverhaltsaufklärung sein. Vielleicht haben Sie nach dem bilateralen Vertrag mit Großbritannien gefragt. Da kann ich mitteilen, wir sind in den letzten Zügen, um den Vertrag abschließen zu können. Beiden Ländern haben die Außenministerien die Verhandlungen federführend geführt. Ein Vertragsabschluss erfordert in Deutschland eine Kabinettsbefassung. Diese Befassung wird jetzt vorbereitet. Sie soll vor der Sommerpause erfolgen.
Danke.
Also mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt Herrn Warwick noch eine letzte Frage geben. Weil ich hatte hier noch zwei Themen stehen, die Sie so. Und Frau Jeckels hatte auch noch eine Frage, die sie mir eingangs vor der Pressekonferenz zugerufen hatte. Bitte schön.
Genau, zu der Frage, ob jetzt am Christopher Street Day die Regenbogenflagge auf dem Bundestag weht oder nicht, äußerte sich jetzt auch der Bundeskanzler und sagte, der Bundestag sei ja kein Zirkuszelt. Können Sie ihn da noch mal erläutern, inwiefern das Wehen der Regenbogenflagge auf dem Bundestag den Bundestag zu einem Zirkuszelt machen würde?
Frau Jeckel, Sie haben ja offensichtlich dem Bundeskanzler gestern im Interview gut zugehört. Da wird Ihnen aufgefallen sein, dass er sich nicht nur dahingehend geäußert hat, sondern dass er auch sehr klar die Bedeutung des Christopher Street Days unterstrichen hat. Der Christopher Street Day ist eine wichtige Veranstaltung für Vielfalt und die Rechte schwuler, lesbischer, queerer Menschen. Und genau diese Ziele unterstützt die Bundesregierung.
Und was wäre dann das Problem dabei, an diesem Tag die Regenbogenflagge auf den Bundestag zu hissen, wenn das so ist, dass man diese Ziele unterstützt? Da geht es ja auch um Symbolik. Das kann ja auch eine Form der Unterstützung sein, die auch hier niemandem wehtun würde.
Sie wissen, dass der Bundeskanzler nicht der Hausherr des Bundestages ist.
Ja. Gut. Dann Herr Jessen dazu noch.
Ja, Herr Merz hat ja gesagt, kein Zirkuszelt, an dem man beliebig Flaggen hissen könne. Inwiefern wäre das Hissen der Regenbogenflagge an einem so signifikanten Tag und Anlass beliebig? Welchen Begriff von Beliebigkeit hat der Bundeskanzler hier?
Herr Jessen, ich kann das wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Der Bundeskanzler ist nicht der Hausherr des Bundestages.
Nein, aber er ist der Regierungschef und er äußert sich.
Zutreffend.
Er äußert sich von daher mit der ganzen Macht und Aufmerksamkeitsmacht seiner Position. Und deswegen ist die Frage schon interessant, warum er aus seiner Sicht es beliebig wäre, am Christopher Street Day die Regenbogenflagge zu hissen dort.
Herr Jessen, es ist sehr schön, dass Sie dem Bundeskanzler eine Wirk- und Aufmerksamkeitsmacht zusprechen. Und dann möchte ich Ihr Augenmerk auch auf die Bedeutung des Christopher Street Days an sich nochmal lenken, die der Bundeskanzler sehr klar in dem Interview und auch zuvor unterstrichen hat. Der Christopher Street Day ist ein wichtiges Zeichen für Vielfalt und für die Rechte schwuler, lesbischer, queerer Menschen. Und diese Ziele unterstützt die Bundesregierung.
Dann wäre es ja nicht beliebig.
So, ich würde jetzt, wenn es nicht noch sehr viele Fragen gibt dazu, das sehe ich jetzt nicht, und mit einem Blick auf die Uhr die Pressekonferenz schließen. Ich danke allen, die gekommen sind, die ausgeharrt haben, allen, die Fragen gestellt haben und ausgeharrt haben, und schließe die Pressekonferenz. Thinking of a question.